Denn es gibt auch hier im Raum Düsseldorf mit einer super Uni und so total coole Leute, die wirklich hervorragend zu uns passen, die aber jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig Lust haben auf Berlin. Und das sind genau die Leute, die wir halt hier abgreifen können und bei denen wir halt auch echt investieren wollen, damit die unsere Kernmitarbeiter werden und das Unternehmen nach vorne bringen.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo Düsseldorf. Also, wenn es einen Bereich gibt, der bis heute extrem unter Corona leidet, dann ist das ja wohl mal auf jeden Fall die Eventbranche. Auch fast 2 Jahre nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland ist es aktuell völlig unmöglich, Konzerte zu besuchen oder ins Stadion zu gehen. Ausgerechnet inmitten dieser Krise aber hat ein Düsseldorfer Ticketing-Startup mehr als 60 Millionen Dollar Wagniskapital von internationalen Investoren eingesammelt. Vvenue heißen sie, sitzen im Medienhafen gleich hinter Trivago und beschäftigen dort 35 Menschen. Noch. Denn schon bis Mitte nächsten Jahres soll die Zahl auf mehrere hundert wachsen, inklusive eines neuen Standorts in New York. Mit ihrer Softwareplattform, die das Verkaufen von Eintrittskarten einfacher, datengetriebener und deshalb kundenorientierter machen soll, haben sie unter anderem schon Schalke 04 als Kunden gewonnen. Mein Name ist Maximilian Nowrot und ich freue mich sehr, euch heute ein Unternehmen vorzustellen, das irgendwann mal größer werden will als die Ticketplattform Eventim. Ja, diese Kampfansage, die kommt nicht von mir, sondern von unserem heutigen Gast. Das ist Ada Sophie Hieronymus, 28 Jahre jung und im Dezember von der Beratung Boston Consulting Group zu Vvenue gewechselt. Ihre wichtigsten Projekte dort, die Expansion in die USA und das Anheuern von Talenten. Gleich im Gespräch, da wird sie euch verraten, warum sie ihren Job bei Vvenue eigentlich schon absagen wollte, wie das Startup sein Geld verdient und warum sich die Gründer bewusst für den Standort Düsseldorf entschieden haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dieser Folge über eine erbarmungslose Unternehmenskultur, eine legendäre SMS und Spider-Man. Also, Bühne frei für Ada Sophie Hieronymus.
Auf welche Events freust du dich dieses Jahr am meisten?
Ganz ehrlich, auf das Snoop Dogg-Konzert. Das hätte eigentlich im Februar stattfinden sollen, ist aber auf November verschoben worden.
November dieses Jahres erst? Wo wird das stattfinden?
Ich glaube in Köln, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir aber nicht ganz sicher, vielleicht auch Oberhausen.
Langsess Arena dann möglicherweise.
Vermutlich.
Erfüllt ja schon größere Hallen, ne?
Wird eine größere Halle und ich bin ein großer Fan generell von Hip-Hop. Deshalb, ich hoffe, das findet statt und ich hoffe, es wird gut.
Und neben dem Snoop Dogg-Konzert noch andere Veranstaltungen, auf die du hinfieberst? Weil dieses Jahr kann man ja vermutlich dann doch irgendwann mal wieder was machen in der Richtung.
Ja, und das Problem ist so ein bisschen, was mir gerade eingefallen ist, ich heirate im Sommer. Das heißt, das ist natürlich eigentlich die Veranstaltung, auf die ich mich am meisten freue. Aber das Snoop Dogg-Konzert kommt direkt danach.
Sehr schön. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das so über die Bühne bringen könnt mit der Hochzeit wie geplant.
Ja. Das hoffen wir sehr.
Welchen Veranstalter in Düsseldorf wollt ihr unbedingt als Kunden gewinnen?
Ich glaube, alles, was mit den Düsseldorfer Museen zusammenhängt, wäre super cool. Wir haben jetzt gerade Köln geclosed und hoffen natürlich, dass wir unsere Gründungsstadt quasi auch bekommen.
Köln geclosed bedeutet, alle Kölner Museen kooperieren mit eurer Ticketsoftware.
Genau, also die Kölner staatlichen Museen quasi, richtig.
Okay. Einer eurer Unternehmenswerte, die findet man ja, wenn man auf der Vvenue-Webseite auf Über uns oder auf About Us klickt, lautet Be Relentless.
Ja.
Also auf Deutsch sei unerbittlich, sei erbarmungslos. Klingt für mich jetzt erstmal so ein bisschen aggressiv. Wie ist das gemeint?
Super nett, nein. Es ist schon so gemeint, wie es da steht. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, wir sind so schnell gewachsen und wir haben so viele Kunden, die unser Produkt gerne nutzen möchten. Und wir haben so viel vor, dass man da echt dranbleiben muss. Und man darf nicht irgendwie vorschnell aufgeben oder wenn irgendwie eine Tür zuschlägt, jetzt auch gerade mit Corona und so, dann direkt aufzugeben, sondern da wirklich weiterzumachen und dran zu bleiben. Einfach auch, weil man an die Sache glaubt, weil man ans Produkt glaubt. Ja, genau.
Aber ich meine, das... Ja, kann natürlich dann positiv bedeuten, sei hart, aber eben auch sei zäh und hab großes Durchhaltevermögen. Oder bedeutet das auch, sei erbarmungslos bei den Arbeitszeiten und zieh bis zum Ende durch? Muss man sich das so vorstellen? Oder?
Ich meine, ich komme aus einer Unternehmensberatung, das heißt, ich glaube, 9-to-5 habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich muss aber ehrlich sagen, es ist wirklich die Work-Life-Balance ist fein. Also klar, wir sind ein Startup und wir haben auch alle mega Bock drauf. Und deshalb würden wir jetzt nie sagen, so Punkt 17 Uhr, okay, tschüss. Aber ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass ich mich hier völlig in den Rand der Erschöpfung bringe.
Okay. Wenn du für einen Tag Bürgermeisterin in Düsseldorf wärst, was würdest du in der Stadt ändern?
Oh, sehr spannende Frage. Mehr Straßenbeleuchtung. Ich habe das Gefühl, Düsseldorf ist wahnsinnig dunkel. Zumindest, also ich wohne in Pempelfort und ich habe das Gefühl, wir haben so 3 Straßenlaternen im ganzen Bezirk. Also das heißt, mehr Licht wäre cool. Oh, und unsere Müllabfuhr kommt morgens um 6.30 Uhr und wir schlafen zur Straße raus. Das heißt, wenn die ein bisschen später kommen würde, das wären die beiden Sachen.
Kannst du denen ja mal zurufen, ja, aus genau. dem Fenster. Gut, dann danke für diesen erhellenden Start und herzlich willkommen bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged, Ada Sophie Hieronymus.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist ja echt noch relativ frisch bei vVenue, dem Düsseldorfer Startup, über das wir heute sprechen. Du bist im Dezember erst von der Beratung BCG, Boston Consulting Group, zu vVenue gewechselt. Kannst du einmal erklären, wie dieser Wechsel zustande kam?
Total. Also vielleicht vorab, ich war super happy bei BCG. Ich finde es eine mega Firma und habe da 3,5 super Jahre verbracht, habe vor allem viel in der Finanzbranche da gearbeitet. Und ich muss aber auch sagen, dass ich irgendwann den Punkt erreicht hatte, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich Sachen auch mal selber entscheiden. Ich möchte nicht immer nur Dienstleister sein, sondern ich möchte wirklich eine Sache haben, mit der ich mich vollumfänglich identifizieren kann, Projekte, die ich wirklich eigenständig zu Ende bringen kann. Und deshalb habe ich mich dann so ganz grob und so ganz ja, ab und zu mal so auf die Suche begeben. Und dann hat vVenue mich tatsächlich angeschrieben und haben gesagt, sie hätten Lust, mal mit mir zu sprechen über die Firma und über potenzielle Rollen.
Lief das über LinkedIn oder wie lief der Erstkontakt?
Ja. Genau, also auf LinkedIn haben die mich angeschrieben. Dann habe ich mit den Leuten mal gesprochen, habe mit Simon Hennes gesprochen, mit Carlo Egle. Und dann war irgendwie relativ klar, dass ich das Startup super cool fand, dass ich fand, das Produkt war mega fundiert und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren wahnsinnig sympathisch und dachte ich so, irgendwo muss doch hier ein Haken sein. Also es kann doch eigentlich nicht sein. Hatte parallel auch noch 2 Job-Offers mehr aus einem Corporate-Bereich und habe dann eigentlich vVenue abgesagt. Und habe gesagt.
Du hast den schon abgesagt?
Ja, ich habe den abgesagt. Ich habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, ist irgendwie nett, aber ich glaube, ich wollte mich mehr in so eine Sales-Operations-Rolle bringen. Das irgendwie, weiß ich nicht, ob das so meins ist und bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, Be Relentless, da habe ich eine legendäre SMS von Carlo bekommen.
Der ist einer der Top-Mitarbeiter von
vVenue, oder? Genau, richtig. Der ist sozusagen der Vice President für alles, was mit Operations zu tun hat. Mhm. Und hat mir dann eine SMS geschrieben, die lautete, Moment, mit ungefähr 17 O's. Und er hat mich nicht gehen lassen und hat dann wirklich nochmal mich quasi herbestellt und mit mir einen Plan ausgearbeitet, worauf ich wirklich Lust hätte, was für Projekte und Themen mich wirklich interessieren würden. Und hat gesagt, die fanden mich irgendwie so gut, ist egal sozusagen, was du machen willst, wir brauchen hier coole Leute. Und dann gesagt, wenn ich jetzt nicht Startup mache, wann dann?
Und also im Endeffekt hat sich dann vVenue bei dir beworben. Kann man das so sagen?
Genauso würde ich das gerne phrasen, ja, nein. So ist es.
Nicht schlecht. Und dieses Gespräch, da konntest du dann sagen, okay, liebe Leute, lieber Carlo von vVenue, das möchte ich gerne bei euch machen, diese Rolle würde ich gerne annehmen und dann haben sie dir das auf den Leib geschneidert.
Ja, so halb. Also ich glaube, es ging vor allem darum zu sehen, wo muss vVenue going forward wirklich wachsen, wo haben wir große Themen, die wir angehen möchten und wie passt sozusagen mein Skillset und meine Interessen, wie passen die dazu? Und das, was ich halt besonders interessant fand, war alles, was mit dem Thema US-Expansion zu tun hat und aber auch quasi über dieses quasi isolierte Projekt hinaus alles, was mit dem Thema HR und Hiring zu tun hat. Mhm. Weil ich irgendwie super fest davon überzeugt bin, dass wenn man keine guten Leute in einem Unternehmen hat, dann bringt es nichts. Das ist wirklich das Wichtigste, dass man ein gutes Team hat. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, auch momentan so unser größtes Bottleneck, wo wir einfach sagen, wir brauchen echt richtig, richtig gute Leute und haben auch sozusagen gefühlt die Hälfte unserer Kapazität momentan darauf verwendet, irgendwie gute Leute zu hiren. Und das nochmal so ein bisschen besser auszubauen und da nochmal mehr Ressourcen hinterzupacken, das war das, was mich besonders interessiert hat. Und deshalb.
Und umgekehrt, welche Fähigkeiten waren es, die dich, sag ich mal, so beliebt gemacht haben, bei denen, dass die dich unbedingt haben wollten? Weil du sagtest ja vorhin, dein Skillset war dort so angesagt. Also was hat dich bei denen so hoch im Kurs gebracht?
Ich glaube vor allem alles, was mit dem Thema Organisation zu tun hat. Also nicht nur im Sinne von, wie baut man eigentlich eine Organisation auf und wie professionalisiert man eine Organisation, sondern auch so ganz basic, wie schafft man irgendwie ordentliche Prozesse und Abläufe, wenn man irgendwie jetzt schon echt viele Projekte in der Unternehmensberatung gemacht hat, ist es eigentlich das, was man kann. Sehr, sehr gut Projektmanagement und irgendwie alle Fäden zusammenhalten. Und ich glaube, diese Kombination war das, oder was viele Startups brauchen in der Phase vom Startup zum Scale-Up.
Ja.
Und deshalb wollten sie, glaube ich, ganz gerne jemanden, der genau sowas konnte.
Das heißt, es ging denen gar nicht so sehr darum, dass du dich jetzt mit der Ticketindustrie, wo die ja arbeiten, auskennst oder in der Software-as-a-Service-Industrie.
Überhaupt
darum ging es gar nicht.
Also im Sinne von, natürlich haben wir auch ein super starkes Tech-Team. Die müssen sich mit der Thematik natürlich irgendwie zumindest ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben auch ein super starkes Sales-Team. Aber das ist, hat eine quasi breite Range. Und unsere quasi Closer ist natürlich schon cool, wenn die ein bisschen was von der Ticketing-Industrie verstehen oder schon mal
sind künstliche Closers, also die Leute, die am Ende die Kunden gewinnen, die dann eure Software-Plattform
genau
nutzen,
richtig,
ja?
So wie
Köln und die Stadt, die
genau
städtischen Museen.
Ja. Die quasi die Vertragsabschlüsse dann finalisieren. Da macht es natürlich schon Sinn, dass die ein bisschen Ticketing-Experience haben. Ist jetzt auch kein Must, kann man doch alles lernen. Aber das ist schon cool. Wir haben aber auch Leute, die wirklich quasi aktiv Kunden ansprechen und sagen, hey, hättet ihr nicht Lust auf unsere Lösung? Und die sind total divers aufgestellt. Also da haben wir Leute, die haben vorher in Fitnessstudios gearbeitet, wir haben jemanden, der war vorher bei Suit Supply, wir haben Leute, die haben, also wirklich alles querbeet.
Und jetzt steht also auf deiner Visitenkarte oder auf deinem LinkedIn-Profil Head of Operations bei vVenue. Das ist dann eben der Job, den ihr da vereinbart habt und der anscheinend ja auch super gut zu deinen Vorstellungen passt und dich dann dazu bewogen hat, die anderen Jobangebote abzusagen. Das musstest du dann ja auch noch machen, ne?
Das stimmt. Es war gar nicht so angenehm, weil ich natürlich eigentlich mich schon so emotional darauf committed hatte. Ja, aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Mhm. Also genau, Head of Operations ist ja so ein bisschen alles und nichts. Wie schon gesagt, womit ich mich jetzt gerade besonders beschäftige, ist die US-Expansion und sozusagen going forward, wenn das so ein bisschen abgeschlossen ist, nochmal das Thema HR-Prozesse. Und, was war die Frage vorher?
Also was genau ist dein Joballtag sozusagen als Head of Operations? Also
so,
du sagst US-Expansion und Personalthemen, ne? Das heißt, hast du jetzt irgendwie das bestimmte Ziel, dann ein Büro zu eröffnen und eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter on board zu bringen oder wie muss man sich so deinen Alltag vorstellen?
Genau so ist es. Alles, was ich quasi mache momentan, ist von irgendwie der Legal Entity in den USA aufzusetzen, also wirklich das Unternehmen da zu gründen, uns ein Bankkonto zu organisieren, irgendwelche Steuernummern bis hin zu wirklich einer Recruiting-Strategie, also wen wollen wir da eigentlich haben, wen wollen wir wann, wie aufbauen. Das alles plus natürlich auch ganz praktische Sachen wie, wir brauchen eigentlich auch mal ein Büro.
Ja.
Und wir müssen irgendwie auch mal gucken, wie wir die Leute da bezahlen wollen und was wir denen für Healthcare-Benefits und Rentenversicherung so, ist ja alles optional in den USA. Das war für mich auch irgendwie alles ein Riesen-Learning. Dass wir da irgendwie auch Entscheidungen treffen müssen und gucken müssen, wie wir das alles vernünftig aufsetzen.
Und wie schaffst du das alles hier von Düsseldorf auszusteuern? Weil wir sprechen ja jetzt nicht gerade remote, dass du in New York bist oder Silicon Valley oder wo auch immer ihr das Büro eröffnen werdet, sondern du sitzt mir hier gegenüber in Düsseldorf. Also wie schaffst du das von hier aus zu steuern?
Och, ich glaube, das geht relativ einfach. Also momentan, jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, ist ja Remote-Arbeiten sowieso relativ normal geworden. Wir haben ein super Anwaltsteam da vor Ort, mit denen ich irgendwie ständig im Austausch bin, entweder über E-Mail oder über Slack oder über Zoom. Also wir sind da eigentlich ständig miteinander verbunden. Es ist aber so, und da bin ich irgendwie auch ein großer Fan von, man kann auch nicht alles über Remote machen, deshalb schicken wir unsere Gründer diesen Sonntag, also am sozusagen jetzt Mitte Januar, schicken wir unsere Gründer einmal rüber nach New York. Die werden da ein paar vor Ort Interviews nochmal führen, werden sich die Büros anschauen, werden so ein bisschen den Vibe der Stadt mitnehmen, sind da auch auf einer großen Ticketing-Messe, gucken sich noch ein paar andere Städte an, einfach um mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja.
Hast du einen bestimmten Bezug zu den USA, dass das jetzt quasi dein Hauptprojekt ist aktuell?
Also ich habe in den USA studiert, zumindest teilweise in meinem Master und war auch schon öfter da, aber ich habe jetzt keinen riesigen Bezug dazu. Ich glaube, der größte Bezug, den vVenue zu den USA hat, ist vor allem, dass wir sehen, dass das ein wahnsinnig interessanter Markt für uns ist. Also ich weiß nicht, ob ich vVenue vielleicht nochmal kurz vorstellen soll,
Das kannst du einmal machen. Also wir haben verstanden, was du bei vVenue machst, aber vielleicht erklärst du einmal das Geschäftsmodell. Wir können auch bei dem Namen starten. Also vVenue ist ja auch irgendwie so ein Kunstname, wenn ich das richtig sehe. Also
so ist es.
Wofür steht der und was macht der genau?
Gut, ich meine, das Name vVenue gibt schon so einen ganz kleinen Vorgeschmack auf das, was wir tatsächlich machen. Also wir sind in der Eventbranche und sind eine Ticketing-Lösung für Eventveranstalter. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, man geht auf eine Website von irgendeiner Firma oder von irgendeinem Veranstalter, von einem Fußballverein oder so und klickt auf den kleinen Button Tickets kaufen und ab dann passiert quasi alles über uns, aber so, dass bestmöglich der Kunde gar nicht mitbekommt, dass das über uns läuft. Und das ist sozusagen das, was der Kunde sieht. Wo aber unser größter Vorteil liegt, ist eigentlich im Backend. Also alles, was der Veranstalter selber sieht. Es ist nämlich bei vielen anderen Anbietern sehr veraltete Prozesse und man muss viel mit Account Management telefonieren und so. Und bei uns ist es halt eine total intuitive Plattform, wo der Veranstalter alle Events organisieren, erstellen, anpassen kann und aber auch jede Art von Daten, die da quasi generiert werden, die dem unserem Veranstalter selber gehören und er die deshalb auch vernünftig auswerten kann, wenn er jetzt zum Beispiel sein Marketingbudget nochmal anpassen möchte oder Events nochmal neu aufsetzen möchte. Und das ist quasi das, was wir anbieten. Wir sind schnittstellenbasiert. Ein wahnsinnig uncooler Begriff, aber ziemlich coole Sache dahinter ist, dass wir sagen, wir sind eigentlich ein ganz, ganz kleines Kernprodukt und alles, was man möchte, kann man andocken. Das heißt, von zum Beispiel Applikationen, mit denen man seine eigenen Seatmaps designen kann. Also man kennt das vielleicht aus dem Kino, dass man anklicken kann, welche Plätze man haben möchte, bis hin zu irgendwie automatischen Newslettern oder zusätzlichen Angaben, die abgefragt werden müssen, dass man seinen Corona-Test hochladen kann. Also wirklich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, was mit einem Ticketkauf zusammenhängt, können wir da anstöpseln. Und das macht uns halt total flexibel und super scalable, auch für jede Art von Veranstaltung.
Und einer eurer namhaftesten Kunden in Deutschland ist ja Schalke 04.
So ist es.
Eigentlich traditioneller Bundesliga-Club, jetzt zweite Bundesliga, aber eben natürlich immer noch eine Riesenmarke im Fußball.
Ja.
Oh, hast du da eine bestimmte persönliche Neigung zu Schalke? Oder?
Überhaupt nicht, ich bin gar kein riesiger Fußballfan, muss ich sagen, aber ich finde es irgendwie einen relativ sympathischen Verein, so wie aus dem Ruhrgebiet und so.
Kann man sich darauf einigen. Ne? Und vielleicht kannst du es da nochmal an einem Beispiel eben mit Schalke festmachen. Mhm. Was hat sich für die Fans geändert, seitdem ihr mit denen zusammenarbeitet?
Also ich denke, für die Fans hat sich hoffentlich nicht allzu viel verändert. Die schaffen es immer noch, ihre Einzelkarten oder ihre Dauerkarten zu kaufen mit einem möglichst einfachen Weg, den sie sozusagen gehen müssen, können ihre Tickets dann zugeschickt, können es ins Apple Wallet exportieren. Ich glaube, die größte Veränderung gab es tatsächlich für die Event Organizer, also die Leute von Schalke 04, die da sitzen und jeden Tag diese Fußballspiele da aufsetzen und den Ticketkauf verwalten, dass die halt sehr viel simpler und sehr viel einfacher agieren können und auch sehr viel selbstständiger. Schalke ist ein ganz interessantes Beispiel, aber weil Schalke einer unserer API-First-Kunden ist. Das heißt, die nutzen uns wirklich nur als Schnittstellen-Backbone und haben ganz viele eigene Applikationen an uns quasi rangedockt. Genau.
Und welcher andere Kunde zum Beispiel nutzt euch wirklich in vollem Umfang, wo man das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erklären kann?
Also es ist sozusagen der volle Umfang. Ich glaube, so ein ganz witziges Beispiel von Anbietern, die uns in quasi so einer Art schlüsselfertigen Version nutzen, sind bei uns zum Beispiel Corona-Testzentren, ganz lustig. Also wir machen nicht nur Live-Events und Museen und irgendwie Festivals und so, sondern wirklich auch so Kleinstanbieter, aber zum Beispiel so eine Apothekenkette, die jetzt sagt, sie möchte Corona-Tests anbieten und die muss man online buchen können. Mhm. Die haben jetzt keine Zeit, sich da irgendwelche Schnittstellen zusammenzubasteln und wollen das auch gar nicht, sondern die wollen sich irgendwo einloggen und sagen, ich möchte jetzt meine Tickets verkaufen und bitte setzt mir das alles auf. Und genau das machen wir und dann können die quasi von der Woche loslegen.
Okay, und wie verdient ihr mit diesem Geschäftsmodell euer Geld?
Das ist ganz gut, da sind wir ganz dankbar für das, wie Ticketing online in der Vergangenheit schon gelaufen ist. Ich glaube, jeder kennt das, es ist relativ normal, wenn man Tickets online kauft, dass man so einen kleinen quasi Zusatzcharge hat, die man irgendwie so ein paar Cent oder ein paar Euro pro Ticket, die man draufzahlt. Und das ist auch tatsächlich, wie wir unser Geld machen.
Ja.
Genau.
Aber wenn eine Apotheke Corona-Tests online vergibt, kosten die ja erstmal nichts.
Genau.
Die müssten euch dann ja so eine Art Buchungs- oder wie soll man, eine Nutzungsgebühr zahlen, oder?
Genau. Das ist sozusagen der andere Weg.
Ja. Und das Jahr 2021 ist jetzt gerade rum. Kannst du ungefähr quantifizieren, wie viele Tickets wurden da über eure Plattform oder mithilfe eurer Software verkauft?
Boah, das ist super schwer zu sagen, weil das wirklich absurd viele sind. Also es ist wirklich, das wird in die Millionen gehen, ja.
Okay. Und was sind denn so was sind denn so eure sonstigen Hauptkunden? Also wie muss man sich euer Portfolio so vorstellen?
Ja, also wie schon gesagt, ich glaube, unsere, es ist am einfachsten zu beschreiben, wenn ich sozusagen unsere Verticals beschreibe, also unsere Kundengruppen. Schon gesagt, das sind Museen, das sind große Sportveranstaltungen, das sind Live-Events, wie jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt in den USA einen großen, jemand, der eine große Awardshow leitet, quasi gewonnen. Dann alles, was mit dem Thema Festivals zu tun hat. Dann, wie gesagt, alle anderen Anbieter, wie jetzt Apotheken, Healthcare, also was in die Richtung.
Das Snoop Dogg-Konzert von dir auch? Ist auch schon über.
Leider nicht. Wenn, noch nicht. Aber natürlich furchtbare Buchungsexperience auf meiner Seite. Also muss ich natürlich sagen, nein, Quatsch. Aber leider nicht. Okay. Noch nicht.
Und du hast ja vorhin erzählt, als du gestartet bist, beziehungsweise in eurem Bewerbungsprozess, mhm, war ja klar, wir wollen Vivenio vom Startup zum Scale-Up machen. Also genau. Sagen wir mal auf Deutsch übersetzt, von einem recht jungen, schnell wachsenden Unternehmen zu einer Art Mittelständler. Ja? Wie viele Leute habt ihr aktuell und wohin wollt ihr gehen in den nächsten ein, zwei Jahren?
Also wir sind momentan in unserem Büro in Düsseldorf sind wir so um die 35 Leute. Mhm. Unser Ziel, also ich kann es vor allem sehr genau für die USA sagen, weil ich das eben gerade mache.
Ja.
In den USA wollen wir bis Ende des Jahres um die 30 bis 40 Leute haben und Mitte nächsten Jahres um die 100. Und für Vivenio insgesamt wollen wir dann schon bei 300 Leuten sein, Mitte nächsten Jahres.
Okay, also ein gutes Drittel auf jeden Fall in den USA.
Mhm.
Ja.
Genau, also wir sehen das auch als einen unserer interessantesten Märkte, aber das heißt natürlich auf keinster Weise, dass wir jetzt irgendwie Deutschland vernachlässigen wollen. Mhm. Ich glaube, auch Deutschland ist ein wahnsinnig spannender Markt, aber die USA ist einfach riesig. Ne? Also.
Und das Spannende ist ja, dass eure drei Gründer, die kommen ja aus dem Raum Frankfurt.
Genau.
Ich glaube, die kennen sich teilweise aus der Grundschule, teilweise aus dem Studium an der Goethe-Uni, haben sich aber eben entschieden, nicht in Frankfurt, sondern in Düsseldorf zu gründen. Und jetzt seid ihr ja im Medienhafen, mhm, in einem Büro. Wie kam diese Entscheidung pro Düsseldorf?
Ist witzig, ne? Ist schwer nachzuvollziehen, woher diese Entscheidung wirklich kam. Ich kann nur sagen, ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung, weil es in Düsseldorf oder auch hier generell im Rheinland oder auch im Ruhrgebiet gar nicht so viele Startups gibt. Mhm. Und das kann man natürlich jetzt erstmal als Standortnachteil sehen. Mhm. Ich glaube aber gerade von der Recruiting-Perspektive ist es für uns total super. Denn es gibt auch hier im Raum Düsseldorf mit einer super Uni und so total coole Leute, die wirklich hervorragend zu uns passen, die aber jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig Lust haben auf Berlin. Und das sind genau die Leute, die wir halt hier abgreifen können und bei denen wir halt auch echt investieren wollen, damit die unsere Kernmitarbeiter werden und das Unternehmen nach vorne bringen.
Und wie gehst du bei diesem Suchen und Finden neuer Talente genau vor? Also nutzt du auch klassisch LinkedIn, wie Simon und Carlo das bei dir gemacht haben? Oder wie findest du diese klugen Köpfe, die dann bei euch anheuern sollen?
Genau, also vor allem über LinkedIn. Wir schreiben da gerne Profile an, die uns besonders gut gefallen. Die kann man halt so Analyse-Tools ganz gut rausfinden und filtern. Wen man gut findet, die schreiben wir dann an und interviewen und versuchen, das rauszufinden.
Was sind da so, sage ich mal, Lebensläufe, Stationen oder Skills, die du gezielt suchst aktuell?
Also es ist so ein bisschen unterschiedlich für die Rollen, die wir natürlich suchen. Also für unsere quasi Entwickler brauchen wir natürlich bestimmte Programmiersprachen oder besondere Eigenschaften in der Ausbildung, die Leute vorweisen können. Für unsere Sales-Leute geht es ehrlich gesagt vor allem so ein bisschen um die Persönlichkeit und ob die Leute gut verkaufen können, ob sie das schon mal gemacht haben, ob sie vielleicht auch einen Sporthintergrund haben. Wir haben jetzt gerade jemanden geheiert, der irgendwie Linebacker ist im American Football.
Ja. Der hat dann auch die gute Schlagkraft in den Verhandlungen
genau,
dabei.
Genau. Ja, und vor allem, das ist halt auch eine wahnsinnig kulturelle Frage. Die Leute müssen einfach gut zu uns passen, die müssen irgendwie Bock haben, die müssen Lust haben, so ein Unternehmen mit hochzuziehen. Die müssen schnacken können, die müssen aber auch gleichzeitig klug genug sein, um wirklich auch dieses Produkt zu verstehen und auch zu checken, was sie hier eigentlich verkaufen.
Mhm.
Aber was jetzt die Herkunft der Leute oder den Bildungsstand oder also ob sie jetzt, die müssen jetzt bei uns keinen Doktor haben, wenn die richtig gut sind und irgendwie top ins Team passen, absolut, immer welcome.
Und wie muss man sich so eure Arbeitswelt oder eure Arbeitskultur vorstellen? Mhm. Also du sagst 35 Leute aktuell im Medienhafen, ist das dann irgendwie ein Großraumbüro, in dem alle vor ihrem Laptop sitzen und vielleicht auch mal ein Feierabendbierchen im Medienhafen trinken oder seid ihr aktuell in euren Homeoffices oder wie ist so die Arbeitskultur von Vivenio aktuell?
Also wir sind eine komplett durchgeimpfte Firma, was mich natürlich sehr happy macht, weil das heißt, dass wir alle vor Ort sein können momentan und sind wir auch total gerne. Also ich glaube, wir sind alle relativ social Leute irgendwie, die gerne miteinander schnacken, auch gerne miteinander Mittag essen, abends nochmal was trinken gehen, zusammen Sport machen. Also wir sind da echt eine super Familie mit Leuten, mit denen man sich echt richtig gut versteht. Und deshalb genießen wir es alle, im Büro zu sein. Und genau, wir sitzen, vielleicht kennen Leute das, bei Trivago.
Da seid ihr quasi dahinter auf der gleichen Straße, ne?
Ja, genau, das ist so ein riesiger Komplex, den wir hier gebaut haben. Super cool, mega Aussicht über den Medienhafen. Und da haben wir quasi eine Etage für unsere ganzen Leute mit sowohl Großraumbüros als auch kleineren Büros für die Leute, die jetzt super viel telefonieren.
Wie ist so eure Altersstruktur?
Jung.
Ja.
Also wir haben jetzt unseren allerersten quasi Senior Hire, unseren neuen CFO, der irgendwie schon viele, viele Jahre auch in der Industrie gearbeitet hat. Und sozusagen als erster gefühlt Erwachsener zu uns kommt. Nein, aber.
Ja, eure Gründer sind ja noch Mitte 20 und haben mit Anfang 20 das Ding aufgebaut. Genau. Das ist ja noch super. Und wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 28 geworden gerade.
Ja. Genau. Das ist so der Schnitt, oder?
Würde ich sagen, um den Dreh ein bisschen jünger vielleicht.
Ja.
Aber, und da muss ich halt auch sagen, auf der einen Seite ist natürlich mega cool, weil wir uns halt vielleicht auch deswegen alle so super gut verstehen, wenn man irgendwie in einer ähnlichen Lebensphase ist und irgendwie ähnliche Interessen hat. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass man oft gar nicht merkt, wie jung die Leute alle sind, weil die einfach schon so viel gemacht haben. Also ist ja auch so ein Unternehmensberatungsding, dass dann da jemand reinkommt und irgendwie mit einem Projekt mitarbeitet und der ist gefühlt seit 3 Wochen aus der Uni raus und dafür kann der dann aber plötzlich doch ziemlich viel und ist irgendwie trotzdem ziemlich gut in seinem Job. Und ich glaube, genauso ist es auch bei uns. Also ich glaube, wir wirken alle ein bisschen seniorer oder erfahrener, als wir dann tatsächlich rein vom Alter her sozusagen sein müssten. Ja.
Ich finde, das müsst ihr ja auch auf eine Art, um halt in dieser doch schon sehr traditionellen Industrie Ticketing zuzugehen, erstmal auf die, sagen wir mal, Museum in Köln oder Fußballclubs oder Eventveranstalter, um die auch zu überzeugen, denke ich mir.
Genau.
Und das Zweite, was ja bei euch wirklich beeindruckend ist, ist die Menge an Wagniskapital, die ihr schon aufgenommen habt. Seit 2018 sind es $65 Millionen bis heute. Ist das auch eine Art von Erfolgsdruck sozusagen, die ihr oder vielleicht die du auch persönlich spürt, quasi den Investoren gerecht zu werden bei ihren Zielen?
Klar, es ist wie bei Spider-Man, weißt du, with great power comes great responsibility.
Mit großer Kraft voll große Verantwortung.
Genau so. Und ich glaube, genauso ist es auch mit Wagniskapital. Also für uns steht halt immer das Produkt total im Mittelpunkt. Deshalb war es für uns auch klar, dass wir Wagniskapital aufnehmen wollen und uns nicht nur selbst finanzieren möchten über unser Revenue-Modell, weil wir eben Funds brauchen, um unser Produkt wirklich perfekt zu machen. Und jetzt werden wir diese Funds halt nutzen, um unser Produkt möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wie gesagt, irgendwie die Sales-Organisation weiter aufbauen, neue Märkte wirklich auch einnehmen für uns und da auch wirklich große Enterprise-Kunden gewinnen, die unsere Produkte dann für die nächsten Jahrzehnte nutzen können.
Ja. Aber nochmal, also der Erfolgsdruck, das ist ja auch erstmal gut, dass ihr das Geld habt, aber was bedeutet das denn, so viel Geld sozusagen von Investoren in so kurzer Zeit bekommen zu haben? Müsst ihr regelmäßig euch vor denen rechtfertigen, wie das jetzt läuft? Oder gerade dein Thema US-Expansion, einer eurer Investoren ist ja auch die Familie, die hinter dem Footballteam San Francisco 49ers steht.
Genau.
Gucken die dann ganz genau irgendwie, wie du das jetzt machst oder wie muss man sich das vorstellen, eben den Unterschied zwischen einem selbstfinanzierten Unternehmen und einem so stark Wagniskapitalfinanzierten wie bei euch?
Ja, also bisher saß noch niemand von den 49ers neben mir am Tisch und hat geguckt, wie ich irgendwie meine E-Mails schreibe.
Schicken die nicht ihren Linebacker mal vorbei.
Ja, genau, vielleicht ist das der. So ein Spion bei uns. Nein, aber ich glaube, Wagniskapital ist eben genau das, wie man es auch nennt. Also es ist Wagniskapital, sowohl für die Investoren als auch für uns. Das heißt, die waren komplett überzeugt von uns und von unserem Produkt, haben da eine Zukunft gesehen, sagen, das wird sich lohnen, das wird ein richtig großes Ding und haben uns somit einen riesigen Vertrauensvorschuss gegeben. Diesen Vertrauensvorschuss haben wir jetzt erstmal, den werden wir auch ordentlich nutzen. Natürlich ist das irgendwie Druck, dass wir sagen, wir müssen dieses Geld jetzt auch ausgeben, wir wollen das nicht nur auf der Bank rumliegen haben. Aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen würden, wir machen uns jetzt zu 100% abhängig von unseren Investoren und die sagen uns jetzt genau, was zu tun ist. Sondern am Ende beruht es auf gegenseitigem Vertrauen und bisher läuft es auch sehr, sehr gut. Und man muss auch ehrlich sagen, wir sind natürlich super happy, dass wir unsere Investoren haben. Die helfen uns auch, wenn wir mit denen irgendwie, wenn wir da bestimmte Fragen haben oder mal Input brauchen oder connected werden müssen oder so. Das ist super, super hilfreich. Aber das Wagniskapital zu raisen war nicht wahnsinnig schwierig. Also die Leute sind zum Teil unaufgefordert zu uns ins Büro gekommen und haben gesagt, so hey, wir würden gerne euch Kapital geben.
Passiert jetzt ja auch nicht bei jedem Unternehmen oder bei jedem Startup in Deutschland.
Ja, wir sind einfach sehr gut. Nein. Ja, ich glaube, es ist schon selten, dass man ein Produkt hat, das so technisch fundiert ist und so im Markt eingeschlagen ist und in so kurzer Zeit so viele riesige Kunden akquirieren konnte.
Ja. Was sind denn eure größten Wettbewerber?
Ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt quasi drei Gruppen von Wettbewerbern, die wir haben. Das eine sind so riesige Anbieter wie jetzt irgendwie Eventim oder auch Ticketmaster. Dann haben wir quasi etwas kleinere Unternehmen, die sich insbesondere auf verschiedene Verticals spezialisieren, also zum Beispiel nur was für Museen machen oder nur was für Live-Events machen. Und dann haben wir auch Anbieter, die, oder dann sozusagen der dritte Konkurrent in dem Sinne, sind Unternehmen, die das selber bauen, also die gar keinen externen Dienstleister dafür nutzen. Und ich würde aber sagen, und das war auch so für mich einer der Gründe, wieso ich auch zu Vivenio gekommen bin, klar sind es Wettbewerber im Markt, aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt komplett direkt konkurrieren, weil unser Produkt, so wie wir es momentan hier in Deutschland und auch in den USA auf dem Markt haben, dann doch sehr einzigartig ist. Und wir natürlich auch den Riesenvorteil haben, dass wir das jetzt vor ein paar Jahren neu gebaut haben mit irgendwie den neuesten Erkenntnissen und eben komplett schnittstellenbasiert, komplett offen, komplett flexibel. Ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn man seit 30 Jahren im Markt ist und große Legacy-Systeme hat, die man irgendwie ja, mitnutzen muss.
Also für mich klingt das Produkt so ein bisschen nach Shopify. Ja, das ist ja das amerikanische Unternehmen, wo auch jeder theoretisch innerhalb von ein paar Minuten, der Lust hat, was zu verkaufen, einen Internetshop aufbauen kann, dafür eine Gebühr zahlt, natürlich eine kleine Provision abgibt und dann sehr schnell versteht, das wollen meine Kunden das nicht und hier kann ich noch vielleicht ein bisschen mehr verkaufen. Die Kunden kann ich so ansprechen, das seid ihr für Tickets.
Genau,
ja.
Sehr gut zusammengefasst.
Okay, alles klar. Und ich meine, wir reden ja auch sehr gerne über Zahlen hier im Podcast, wir sind ja immerhin ein Wirtschaftspodcast, also wir haben verstanden, wie viele Leute ihr seid, wo ihr hinwollt. Du meintest, ihr habt letztes Jahr Millionen Tickets über eure Plattform sozusagen verkauft. Kannst du sagen, wo euer Umsatz ungefähr steht und wo ihr dahin wollt?
Bisschen schwierig momentan.
ist privat, ja?
Das ist privat, genau.
Also ich meine, du hast ja Eventim genannt, ja? Ich habe mal nachgeschaut, die haben vor Corona knapp 1,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht im Jahr und konzentrieren sich, soweit ich weiß, vor allem ja auf den deutschen oder europäischen Markt. Ist das so ein Ziel?
Wo absolut. Größer ist unser Ziel. Nein, ja? Aber es ist schon so,
ernsthaft,
dass wir da...
Oder?
Ja, wirklich. Also wir sind da schon echt enorm ambitioniert und wir glauben, dass mit unserem Produkt, das halt wirklich unendlich scalable ist, wir da wirklich ein Riesending bauen. Ich glaube, dass wir... Gut, natürlich kann man sagen, es ist vermessen, das jetzt zu sagen, weil wir eben noch so klein sind und jetzt gerade erst angefangen haben. Aber wenn ich mir ansehe, wie wir in den letzten Jahren und Monaten gewachsen sind und auch wie stabil wir selbst trotz Corona revenue-seitig momentan aufgebaut sind und uns quasi profitabel selber finanzieren, völlig losgelöst vom Wagniskapital.
Also ihr seid nicht defizitär aktuell?
Ja gut, Corona war ein bisschen schwer, aber eigentlich nicht. Nee. Nee. Was super ist, also gerade für Startups. Ich glaube, super viele Leute gucken momentan, weiß nicht, auf Gorillas und sagen so, uff, mal sehen, wie die es schaffen, irgendwann mal profitabel zu werden. Solche Probleme haben wir momentan nicht.
Ja. Würdest du denn, ich meine, man kann nicht sagen rückblickend auf Corona, aber Corona neigt sich ja zuversichtlich gesprochen dem Ende zu sagen, das war eher eine Chance für euch oder eher ein Problem, weil es hat ja die Eventbranche im Schnitt ziemlich mit am härtesten getroffen, ne?
Beides, wie immer. Also klar war es so, dass super viele Events abgesagt werden mussten und die Eventbranche jetzt nicht super willens war, viel zu investieren in ein komplett neues Ticketing-System. Das ist, denke ich, auch normal. Was wir aber gesehen haben, was für uns halt eine super Feuerprobe war, auch für alles, was noch kommt, ist halt, wie flexibel wir sind. Also wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, dass jetzt plötzlich Corona-Testzentren auf uns zukommen. Das hätte ja einem vor 3 Jahren ja keiner geglaubt. Also
gab es ja auch noch gar nicht,
stimmt, richtig.
Ja. Zum Glück, ja.
Ja, aber das zeigt uns halt, wie wahnsinnig anpassungsfähig und flexibel wir sind, was uns natürlich total glücklich macht, dass wir da so super heile durchgekommen sind. Und jetzt gerade sehen wir auch, dass es echt wieder losgeht. Und unser Problem sind momentan nicht so viele Kunden, sondern eher, dass wir überhaupt nicht genug Leute haben, um das jetzt wirklich alles abzubilden, was für Kunden alle auf uns zukommen und mit uns gerne Geschäfte machen möchten.
Ja. Also ihr sucht händeringend nach Leuten, um diese ganzen Nachfragen von Kunden auch zu beantworten.
Ja.
Das kann man so mitnehmen.
Was ja eine super Situation ist, in
ist
der man sein kann.
Ne?
Also könnte
ich
schlimmer sein.
Investoren klingeln bei euch unaufgefordert und ihr habt zu viele Kundenanfragen als Mitarbeiter, die das abbilden können. Ist jetzt keine so schlechte Ausgangsposition,
überhaupt
um ins Jahr
nicht
zu starten.
Nee, deshalb. Also wir sind super happy. Und jetzt auch gerade mit den USA als neuen riesigen Markt, glauben wir, es wird einfach nochmal enormes Wachstumspotenzial haben. Und ja, also große Dinge kommen auf uns zu.
Macht es denn überhaupt dann Sinn, an dem Düsseldorfer Hauptquartier auf Dauer festzuhalten oder glaubst du, ihr werdet eher ein internationales bis hin zu amerikanischem Unternehmen werden?
Das ist bisher noch offen. Also ich glaube, für die nächsten paar Jahre wird das Düsseldorfer Hauptquartier auf jeden Fall unser Herzstück bleiben. Wir haben hier unsere Produkte angesiedelt, wir haben hier unsere Kernmitarbeiter angesiedelt und möchten eigentlich von da aus auch jetzt erstmal die Operations quasi steuern. wie das irgendwann aussieht mit den USA und ob wir dann quasi den Switch machen und von einer deutschen in eine amerikanische Firma gehen, kann sehr gut sein. Aber let's see, wie sich das entwickelt. Ja.
Und ist ein Börsengang bei euch schon ein Thema?
Ja, also es ist jetzt kein konkretes Thema, dass wir sagen, wir möchten es jetzt oder wir streben das jetzt im nächsten Jahr oder so aktiv an. Aber in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall.
Eigentlich klingt es ja so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, was wir hier besprechen. Also du sagtest ja vorhin schon, als du zum ersten Mal in Kontakt kamst mit Vivenio, hast du dich auch gefragt, wo ist der Haken?
Genau so
ich frage mich das hier jetzt auch nach einer halben Stunde. Also wenn ich dich fragen würde, was ist eure größte Herausforderung, würdest du mir wahrscheinlich sagen, wir finden noch nicht genügend Mitarbeiter in kurzer Zeit. Aber gibt es irgendwie noch ein anderes technisches Problem oder irgendwie Nachfrage, also kundenseitig, wettbewerbsseitig, wo du denkst, okay, daran hadert es aktuell so ein bisschen?
Ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht. Also man weiß nie, was kommt, aber ich glaube, für alles, was kommt, sind wir wirklich bestmöglich aufgestellt.
Mhm.
Und das ist auch oder war auch für mich absolut der Grund, wieso ich zu Vivenio gegangen bin und nicht zu einem anderen Startup. Also ich bin kein Mensch, der super irgendwie risikoaffin ist, sondern ich bin eigentlich jemand, der lieber alles sicher hat und alles in Ordnung und irgendwie einen klaren Plan. Und ein Unternehmen zu sehen, das so solide aufgebaut ist und das sich so viele Gedanken auch über die Zukunft macht und nicht irgendwie Show-off rumläuft und irgendwie komische Versprechen macht und so, sondern sich wirklich auf das Produkt und auf die Kunden konzentriert, ja, fand ich einfach echt sehr gut. Und bisher, also ich glaube, ich habe jetzt momentan Einsicht in alles, was es gibt bei dieser Firma. Kann ich auch wirklich bestätigen, da ist bisher absolut kein Haken dran.
Das finde ich bei dem Gründerteam auch erstaunlich. Du hast ja gerade erzählt, es gab bei BCG immer Leute, die nach 3 Wochen frisch von der Uni schon im Projekt irgendwie schnell zeigen mussten, was sie drauf haben bei den 3 Gründern. Also es gibt ja 2 Simons und einen Jens.
Ja,
ne?
Simon und Simon.
Die hatten ja bis auf einen von denen, glaube ich, auch noch keine Berufserfahrung, sondern haben quasi direkt nach dem Studium gesagt, okay Leute, ich brauche gar keinen Job, ich baue hier direkt mal eine Ticketing-Software auf, ohne auch Ahnung zu haben, wie der Ticketmarkt funktioniert. Also wie haben die das denn überhaupt geschafft? Man weiß ja nicht, wie Gründen geht, man weiß ja nicht, wie die Branche funktioniert, daraus, wie du sagst, so ein solides Unternehmen zu bauen.
Ich glaube, es ist viel Learning by Doing und ich glaube, es ist auch einfach sehr viel harte Arbeit. Also ich muss sagen, mir war das Gründerteam wahnsinnig wichtig, als ich sozusagen zu Vivenio gekommen bin, weil ich halt gesagt habe, ich möchte Leute, die wirklich hart arbeiten, die solide sind, die nach vorne schauen und irgendwie eine nachhaltige Lösung hier bauen. Und ich glaube, genauso sind die 3 auch an die Gründung rangegangen. Die haben einen ganz klaren Need gesehen auf der Veranstalterseite und gesagt, da müssen wir wirklich was tun, das geht so nicht weiter.
Mhm.
Und haben dann sich halt einfach mal 2 Jahre hingesetzt und erstmal nur Produkt gebaut. Und wirklich gesagt, also Jens ist sozusagen derjenige, der das vor allem technisch abbildet. Simon Weber ist derjenige, der das momentan salesseitig abbildet.
Mhm.
Simon Hennes ist unser CEO, der quasi die ganzen Operations aufbaut. Haben sich da wirklich 3 Leute zusammengefunden, die alle ihren eigenen Bereich haben, die alle sehr gut sind in dem, was sie machen, die länger und härter arbeiten als fast jeder andere, der in dem Unternehmen arbeitet und die halt immer Produkt und Kunde im Mittelpunkt gestellt haben und nicht sich selber oder irgendwie einen coolen Namen oder irgendwie, ja. Ich glaube, das ist nicht so ganz unser Stil, sich da sozusagen so wahnsinnig groß zu porträtieren, insbesondere weil unsere Kunden natürlich auch keine Endkonsumenten sind. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie meinen Freundinnen erzähle, wie cool Vivenio ist, sind die so, ja, mega gut, aber also ich werde ja nie Kunde bei euch werden. Ne? Und ich glaube, so ist es auch so ein bisschen, es bringt uns nichts, da uns irgendwie groß zu darzustellen. Was uns aber was bringt, ist halt im Office zu sein und zu arbeiten und das Produkt zu verbessern.
Ja.
Und die Leute anzusprechen, die tatsächlich unsere Kunden sein können.
Ja. Ja. Okay, also ich bin gespannt, Ada, ob es hakenfrei bleibt, sozusagen das Geschäftsmodell. Bis hierhin fand ich es auf jeden Fall spannend, welche Einblicke du uns hier geschildert hast. Die hast du ja auch quasi erst in 6 Wochen sozusagen aus nächster Nähe mitbekommen. Aber hört sich gut an und ich denke im Sinne der Hörerinnen und Hörer viel Erfolg auf jeden Fall für das Projekt sozusagen, um es in Beraterbranche nochmal auszudrücken und vor allem die Expansion in die USA. Ja.
Vielen Dank.
Wir beenden den Podcast aber nie ohne eine kleine Tradition, nämlich euch hier als Gäste nochmal nach einem persönlichen Tipp zum Ausstieg zu fragen. Wenn jetzt Simon vor mir sitzen würde, der Mitgründer und CEO, hätte ich ihn gefragt, wie bereitest du eigentlich den perfekten Pitch vor? Eben in dem Wissen, dass ihr so viel Wagniskapital eingesammelt habt und ich mir das schon immer noch so vorstelle, dass die Unternehmen bei den Investoren pitchen und nicht umgekehrt. Du müsstest dich ja auch ziemlich gut auskennen mit Pitchen und Präsentieren als frühere Beraterin und eben jetzt bei Vivenio. Hast du da ein paar Tipps, wie man sich da am besten drauf vorbereiten kann?
Ich glaube, In alter BCG-Manier würde ich sagen, es sind drei Dinge, weil wir immer alles in drei Sachen strukturieren.
Erstmal, genau.
Das ist ganz furchtbar, das wurde einem so eingebläut. Nein, aber ich glaube, das Wichtigste ist, man muss an das Produkt oder an den Service glauben, den man wirklich verkauft, weil Leute merken das absurd schnell, wenn man irgendwie Blödsinn erzählt. Ich glaube, man braucht ganz klare und sehr wenige Messages, also wirklich Sachen, die Leute sich gut merken können, die überzeugend sind. Und das Dritte, das Allerwichtigste bei jedem Pitch, man muss sich im Klaren darüber sein, mit wem man genau spricht. Also man muss wissen, ist das Produkt, das ich jetzt hier gerade verkaufen möchte oder das, was ich hier gerade pitche, etwas, was wirklich ein Problem für diese Person löst? Was ist das Problem der Person und wie können wir das angehen? Ich glaube, dann fühlen sich Leute mitgenommen, wissen, was sie sich merken müssen und haben irgendwie ein klares Verständnis von dem, was wir ihnen verkaufen möchten. Genau.
Vielen Dank, Ada, und alles Gute für dich und für euch.
Vielen, vielen lieben Dank, Max.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf Unplugged für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch mit Ada Sophie Hieronymus von Vivenio gefallen hat. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken, eure Ideen und Anregungen, am besten per Mail an hallo@wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder schaut einfach mal bei unserem LinkedIn-Account vorbei vom Rotonda Business Club. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund. Euer Max.